Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich. Ich hätte fast vergessen, die Maske abzunehmen. Sie ist schon fast festgewachsen, glaube ich. Aber es ist schöner, ohne zu reden. Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich mit euch das Wort Gottes gemeinsam lesen darf. Ist ja noch gar nicht so lange her. Ich glaube, vor 2 Wochen hatten wir die letzte Predigt von mir in Johannes 6. Also setze ich heute viel voraus, dass ihr noch wisst, was wir vor 2 Wochen betrachtet haben. Wir sind in Johannes Kapitel 6 mittlerweile. Wir gehen ja durch das Johannesevangelium. Und ich hoffe, dass wir alle wissen, worum es geht im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 31. Es geht um Jesus, wer er ist, der Sohn Gottes, wird uns im Johannesevangelium präsentiert, vorgestellt. Aber der zweite Teil ist, dass wir durch Glauben Leben haben in seinem Namen. Das ist so der Vers, der zentrale Vers für das Johannesevangelium. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Evangelium, eigentlich durch die ganze Bibel, von 1. Buch Mose bis Offenbarung. Und das ist wirklich spannend. Das Johannesevangelium ist sehr, sehr interessant insofern, dass es uns wirklich auch viele Facetten des Herrn Jesus zeigt, wer er ist und wie seine Beziehung auch zu seinem Vater war, wie eng sie war. Und auf der anderen Seite auch fordert es uns raus. Über 90 Mal kommt das Wort Glauben im Johannesevangelium vor, dass wir das verbinden, das, was wir erkennen aus dem Wort Gottes über den Herrn Jesus, aus dem Wort Gottes, dass das mit Glauben verbunden Leben erzeugt. Neues Leben, verändertes Leben, darum geht es eigentlich. Wir brauchen alle Veränderungen, richtig? Ja, das hört auch nicht auf, solange wir hier auf der Erde sind. Wir brauchen Veränderung. Und diese Veränderung können wir nicht selber produzieren, die können wir nicht selber machen. Haben wir vielleicht alle schon mal irgendwann versucht, aber wir scheitern. Wirklich bleibende Veränderung können wir nur erleben, indem wir in Verbindung mit Jesus sind, in ihm bleiben, wie es Johannes 15 uns sagt. Und so wird Frucht entstehen, Veränderung entstehen, Veränderung, die bleibt. Das ist das Entscheidende. Und wir sind jetzt in Kapitel 6, es ist ein sehr trauriges Kapitel eigentlich. Es ist so ein Stück weit ein Wendepunkt im Dienst des Herrn Jesus. Bis dahin, bis Kapitel 5, 6, hat er relativ viele Nachfolger. Viele Menschen waren begeistert von ihm. Sie folgten ihm nach, große Menschenmassen. Er tat große Zeichen und Wunder. Aber ab Kapitel 6 ändert sich die Situation am Ende dieses Kapitels, was wir heute lesen werden. Und da könnt ihr schon mal aufschlagen. Johannes Kapitel 6. Und wir lesen heute den letzten Abschnitt von Vers 60 bis zum Ende 71 und werden feststellen, dass am Ende dieses Kapitels fast alle ihn verlassen haben und er sich sogar zu seinen Jüngern wendet, seinem engsten Kreis und sagt, wollt ihr auch nicht gehen? Und dann kommen diese berühmten Worte, die Simon Petrus dann spricht, die wir alle gut kennen. Aber ich möchte zu Anfang den Text lesen. Johannes Kapitel 6 ab Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten. Er, der einer von den 12 war. Lasst uns doch mal beten. Vater, wir wollen dir danken. Wir haben eben gerade in dem Lied gesungen und gehört, dass du unser Herz, unsere Hände füllst. Und Herr, wir stehen mit leeren Händen vor dir. Wir haben nichts zu bringen und bitten dich, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Hilf uns, dich besser zu erkennen, wer du wirklich bist und was du auch von uns möchtest als Antwort darauf. So bitten wir dich, fülle du uns, fülle unsere Herzen mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht das Kapitel 6 nochmal wiederholen, aber wir haben festgestellt, dass der Herr Jesus, als er mit den Menschen unterwegs war, bis Vers 59 war er in der Synagoge, er lehrte sie und er sprach von dem Brot des Lebens. Am Anfang war die Brotvermehrung. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird niemals hungern. Eine herrliche Aussage, eines der schönsten Aussagen, die wir gelesen haben in der Bibel. Denn wer zu ihm kommt und isst und wer von ihm trinkt, der wird niemals hungern und niemals dürsten. Was für eine Aussage. Wenn wir das wirklich in der Tiefe verstehen würden, dann würden wir anders leben. Definitiv. Weil oft dürsten und hungern wir noch nach anderen Dingen, richtig? Aber je mehr wir verstehen, was es heißt, mit Jesus zu leben oder wer Jesus ist und was er für uns sein möchte und was er für uns getan hat, je mehr hoffentlich bekommen wir Hunger nach ihm und Durst und suchen unseren Hunger und unseren Durst, den jeder Mensch hat, zu füllen und zu nähren von ihm. Das ist eigentlich das Ziel, das ist eigentlich Jüngerschaft, das ist eigentlich das Christenleben. Wir leben und lernen, immer wieder aus der Abhängigkeit von ihm zu leben, jeden Tag neu. Aber der Herr Jesus suchte nicht nur große Mengen von Menschenmassen, die ihm nachfolgen. Er suchte wahre Jünger. Und er macht es ihnen wirklich schwer. Er wechselt mich dann vom Brot zu seinem Fleisch. Er sagt, das Bild vom Brot, ihr müsst es essen, ihr müsst es trinken, also das Wasser, wechselt er das Bild zu seinem Fleisch und seinem Blut. Er sagt, wer nicht von meinem Fleisch isst und wer nicht von meinem Blut trinkt, der hat keinen Teil an mir. Und das war natürlich eine richtige, das durfte man gar nicht sagen, schon gar nicht in der Synagoge. Mit all den Regularien, die im Alten Testament verbunden waren mit Blut etc. Und sie verstanden es nicht und man sieht, dass förmlich Jesus sie herausfordert, ihnen klar macht, etwas ganz Wesentliches, dass der Mensch ohne das Wirken Gottes unfähig ist, Gottes Wort zu verstehen, ihn zu verstehen. Sie verstanden es nicht und er provozierte das förmlich, sodass am Ende wir gelesen haben jetzt, dass viele von ihnen nicht mehr mit ihm gingen. Viele dieser Jünger. Und dieser Begriff, den wir hier lesen, in Vers 64, aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang an, wer ihn verraten würde. Und dann heißt es, dass viele nicht mehr von ihnen gingen, dieser Begriff hier, in Vers 66, das ist ja interessante Nummerierung jetzt, das ist ja nicht inspiriert, aber das haben ja Menschen gemacht, die Einteilung, aber 666. Kann man sich leicht merken. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Dieser Begriff, der hier benutzt wird im Urtext, heißt, die haben wirklich abgeschlossen mit Jesus. Das war nicht so, dass sie jetzt für einen Moment sagten, das ist ein bisschen schwierig, das muss ich erstmal verarbeiten. Und dann gucken wir mal, dann gehe ich wieder zurück zu Jesus. Sondern dieser Begriff, der hier benutzt wird im Urtext, heißt, sie gingen wirklich von da ab nicht mehr mit ihm. Sie verließen ihn. Das war ein willentlicher Entschluss, den sie getroffen hatten, mit diesem Jesus wollen wir nicht mehr gehen. Eigentlich traurig. Hier steht der Sohn Gottes vor ihnen, hat schon so viele Zeichen und Wunder getan und sie gehen nicht mehr mit ihm. Sie lehnen ihn ab. Sehr traurig. Und dass Jesus sich dann zu seinen Zwölfen wendet, sehen wir nachher. Aber wir wollen jetzt mal Stück für Stück nochmal durch den Text gehen und uns ein paar Gedanken machen über Jüngerschaft. Das heißt hier, viele nun von seinen Jüngern, in der Bibel werden wir Jünger genannt. Ja, Nachfolger, Lernende ist der Begriff eigentlich. die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Ich weiß nicht, wie es euch geht manchmal, wenn ihr die Bibel lest. Denken wir manchmal nicht auch so? Oh, das ist aber ganz schön hart. Wie gehen wir damit um, wenn wir Textstellen in der Bibel lesen und sagen, das fordert mich immer ganz schön raus. Ich hoffe, wir gehen nicht so damit um wie die Jünger hier in unserem Beispiel. Aber nehmen wir zum Beispiel mal Texte aus der Jüngerschaft, aus dem Thema Jüngerschaft. Da wird nicht häufig drüber gepredigt, weil da kriegt man nicht so viel Applaus. In Lukas 9 sagt Jesus zu manchen Leuten, die mit ihm unterwegs waren, als sie auf der Reise waren, Folgendes. Ich lese euch das mal vor aus Lukas 9, Vers 57. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, also da kommt jemand zu Jesus, Herr, ich will dir nachfolgen. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Das wünschen wir uns doch, dass Leute kommen und sagen, Herr, ich will dir nachfolgen, ich möchte mit dir leben. Das ist ja das Ziel von Gemeindearbeit. Dass Menschen in die Nachfolge kommen. Wohin du auch gehst. Und schaut mal, wie Jesus darauf reagiert. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben. Und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wir hätten jetzt vielleicht die Reaktion gedacht, komm, folge mir nach, herrlich, schön, dass du da bist. Aber Jesus reagiert ganz anders. Warum? Weil er sah das Herz dieses Menschen an. Und er wusste, was im Herzen ist, und er weiß auch, was in deinem Herzen ist, er weiß auch, was in meinem Herzen ist. Und er sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben. Also er vergleicht sich hier, er sagt, Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben sogar ein Nest. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er hinter sein Haupt legen kann. Er hinterfragt sozusagen, oder er sieht die Motivation, die dahinter stand. Es ist cool, mit Jesus zu sein, ein Wunderwirker. Schön dabei zu sein, mitten im Rampenlicht zu sein. Aber Jesus sagt, das ist nicht Nachfolge. Nachfolge heißt Verzicht. Vielleicht auch Armut. Nicht mal einen Platz zu haben, wo jetzt sein Haupt hinliegt. Das ist der Sohn Gottes, dem alles gehört, der alles geschaffen hat. Sagt, ich habe nicht mal einen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Ist nicht sehr populär. Wie gehen wir damit um? Es geht weiter, er sagt aber zu einem anderen, da sagt Jesus jetzt zu einem anderen, folge mir nach. Er sprach, Vater, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Prioritäten, hier geht es um Prioritäten. Das eine ist, wenn man Jesus nachfolgt, hat das mit Opfer zu tun. Mit Leid vielleicht. Körperliches Leid, seelisches Leid. Es hat aber auch damit zu tun, wenn man Jesus nachfolgt, dass die Prioritäten anders gesetzt werden. Wenn du Jesus nachfolgst. Er will die Nummer eins sein in unserem Leben. Und diesen Anspruch hat er über dein Leben. Die Frage ist nur, geben wir ihm den Platz in unserem Leben? Oder andersrum gesagt, es gibt so viele Dinge, die diesen Platz streitig machen wollen in unserem Leben, richtig? Da gibt es so viele Dinge, die diesen Platz haben wollen. Und es ist ein permanenter Kampf, eine Herausforderung. Jesus sagt aber zu ihm, lass die Toten ihre Toten, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und dann Vers 61, aber sprach auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen zuvor, aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Bah! Das sind harte Worte, oder nicht? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das hart. Niemand, der die Hand an den Pflug legt, also wenn du mal angefangen hast, mit Jesus zu sein und dann schaust du zurück, du bist nicht fit für das Reich. Ich finde das ziemlich hart. Wie gehen wir damit um? In Lukas 14 geht es auch um Nachfolge. Jüngerschaft. Bedingungen der Nachfolge. Da heißt es im Vers 25, es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Boah, heftig.
Das ist heftig. Ich soll Vater und Mutter hassen? Sogar mein eigenes Leben hassen? Ansonsten kann ich nicht sein Jünger sein. Wie gehen wir damit um? Was machen wir mit sowas? Schere nehmen, rausschneiden. Unbequem, schwierig. Ist nicht schön, ist nicht nett. Hart. Aber das ist Nachfolge. Jesus suchte wahre Jünger, wahre Nachfolger. Er sucht sie heute noch. Frage, sind wir es? Oder wie gehen wir damit um, wenn wir sowas lesen? Das ist die Frage. Und das kommt aus Johannes 6. Ja, da waren viele, die hörten diese Rede, die Jesus sagte, und dann wandten sie sich weg von ihm und sagten, das ist zu hart, das ertrage ich nicht, das verstehe ich nicht. Damit kann ich nicht umgehen. Ich mag lieber einen Jesus, der mir Gutes tut, der mich segnet. Den will ich haben. Aber Jesus suchte andere Jünger. Und er sagt hier Bedingungen über die Nachfolge, die echt hart sind, herausfordernd sind für uns. Frage ist, wie gehen wir damit um? Was meinte Jesus, dass wir Vater und Mutter hassen, heißt nicht in Johannes 6,1, dass wir Vater und Mutter ehren sollen? Kinder, gehorcht euren Eltern. Die Bibel ist voll davon. Wie kann es sein, dass Jesus erwartet, dass ich jetzt Vater und Mutter hasse, wenn ich ihm nachfolge? Er meint es in dem Sinne, um das ein bisschen zu erklären, er meint es, dass unsere Liebe zu unseren Eltern, zu unserem eigenen Leben, im Vergleich zu unserer Liebe zu Jesus, wie Hass wirken soll. Ja, haben wir das irgendwie verstanden? Dass meine Liebe zu Jesus die erste und wichtigste Priorität ist. Und aus dieser Beziehung zu Jesus entspringen alle anderen Beziehungen und finden ihren richtigen Platz. Das ist, was der Jesus damit meint. Und dann heißt es weiter, und wer nicht, Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Sein Kreuz tragen. Und der nächste Vers, 28, heißt es, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt ihn nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Das heißt, überschlage die Kosten. Überleg dir das mit Jesus. Wisst ihr, das Problem ist heute, dass wir oft an Jesus vermitteln, oder vermittelt wird, nicht bei uns hier unbedingt, aber in vielen Gemeinden weltweit, der so vermittelt wird, komm zu Jesus und alles wird gut. Und er wird dich segnen. Oh. Und man lässt diesen Teil einfach weg. Oder man spricht nicht drüber. Aber das ist nicht das, was das Wort Gottes uns lehrt. Natürlich ist es viel bequemer, einem Jesus nachzufolgen, der mir Gutes tut. Wer will das nicht? Möglichst auch, wenn ich gesund bin. Er sorgt sich darum, dass ich immer gesund bin und dass ich reich bin. Dass alles flutscht. Wer will das nicht? Aber diese Art von Nachfolge gibt es in der Bibel gar nicht. Sondern Jesus wendet sich immer zu den Menschen, die ihm nachfolgen, mit diesen Aussagen. Wer sein Leben liebt, wie heißt, geht es weiter in dem Vers? Der wird es verlieren. Der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, wird was gewinnen. Genau umgekehrt. Du verlierst und Jesus gewinnt. Und Jesus wird dein Gewinn. Christus mein Leben, Sterben, Gewinn. Philipperbrief. Ja, Christus mein Leben, 1,21. Sterben ist mein Gewinn. Das ist das, was Jesus sucht. Bis heute. Das war nicht nur damals so. Er suchte nicht die große, breite Masse. Er suchte nicht Menschen, die ihn bewunderten. Sondern er sucht Menschen, wo er das Zentrum ist. Mit all den Konsequenzen, die damit verbunden sind. Und wenn wir in die muslimische Welt gehen zum Beispiel, ja, wenn da ein Moslem zum Glauben kommt an Jesus, der ist sich sehr bewusst, wenn er diese Entscheidung trifft, dass das sein ganzes Leben verändern wird. Bis hin, dass die engsten Freunde, Familien ihn jagen werden. Teilweise bis zum Tod. Bei uns ist das nicht so. Du magst vielleicht belächelt werden, aber du musst nicht unbedingt damit rechnen, dass du dein Leben verlierst, wenn du Christ wirst. Aber in solchen Ländern ist es sehr bewusst. Und gerade mit der Taufe verbinden sie so diesen, das war's. Der kommt nicht mehr zurück. Wisst ihr, aber das ist das, was der Herr Jesus sucht. Er sucht wahre Jünger. Und er wusste, wenn wir zurückgehen zu Johannes 6, dass die Menschenmassen, die ihm folgten, wie wir auch in Kapitel 2 schon gelesen haben, wo es heißt, dass er sich ihnen nicht anvertraute, weil er wusste, was in ihrem Herzen war. Jesus hat sich diesen Menschen nicht anvertraut, in dem Sinne, wie er sich seinen Jüngern anvertraut hat, weil er wusste, was in ihrem Herzen war. Deswegen war der Herr Jesus auch nicht überrascht in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, dass die Leute jetzt gehen. Das wusste er. Die Frage war nur, was ist mit den 12? Oder andersrum gefragt, was ist mit uns? Heute, hier, heute Morgen. Das ist viel eher die Frage. Dass die Leute weggingen, die große breite Masse, darüber war er nicht überrascht. Aber er wendet sich dann zu seinen Jüngern, zu dem engsten Kreis seiner Nachfolger. Kommen wir nochmal zurück. Warum wenden sich die Leute ab? Sie haben die Zeichen gesehen. Und Jesus fordert sogar, sagt sogar ihnen, ist euch das ein Ärgernis? In Vers 61 am Ende. Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin hinauffahren seht, wo er zuvor war? Würde das einen Unterschied machen? Warum sagte das Jesus? Habe ich mich gefragt, die Frage. Wollte er damit sagen, Mensch Leute, wenn ihr mich seht, dass ich in den Himmel fahre, dann müsst ihr doch glauben. Oder hat das eher andersrum gemeint, dass er gesagt hat, selbst wenn ihr das sehen würdet, ihr würdet immer noch nicht glauben. Das ist meine Meinung. Denn wir wissen in Matthäus 28, als der Herr Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berg war und aufgefahren ist gen Himmel, da heißt es kurz zuvor, und viele zweifelten. Ja? Selbst in diesem Ereignis, was jetzt vor ihnen stand, heißt es immer noch, nachdem er auferstanden war, hat sich 40 Tage ihnen gezeigt, er hat mit ihnen gegessen, er hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt, haben immer noch Leute gezweifelt in seiner Nachfolgerschaft. Und ich glaube, dass der Herr Jesus, warum er das sagt, auch seinen Jüngern, auch uns klar machen will, etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und das kommt jetzt in den Versen, die da folgen. Da heißt es nämlich, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Das ist die Antwort. 1. Korinther 1, folgende Verse, die kennen wir alle sehr gut, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht. Und dieser Begriff Ärgernis kommt auch in der Bibel recht häufig vor. Stein des Anstoßes wird er auch genannt, im Petrusbrief zum Beispiel. Und da heißt es hier in Kapitel 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. Das Fleisch ist zu nichts Nütze, haben wir gerade gelesen. Der Geist ist es, der lebendig macht. Hier heißt es, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. Den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern, hier kommen wir wieder zu dem Zeichen, wenn ihr Jesus auffahren seht, gen Himmel. Die Juden forderten Zeichen und die Griechen forderten Weisheit. heißt es hier. Verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkünden wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und ein Kapitel weiter, in Kapitel 2, Vers 14, heißt es, dass der natürliche Mensch, wie viel vernimmt er von Gott? Der natürliche Mensch. Nichts. Nichts. Ja? Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Nichts. Wir haben keine Antenne dafür. Keine Antenne. Und deswegen, der Herr Jesus wollte ihn ganz klar machen. Und wir haben ja oft auch in Kapitel 6 haben wir ja das dreimal, dass Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, von meinem Vater ist es gegeben. Ja, also aus menschlicher Perspektive haben wir keine Chance, in Verbindung mit Gott zu kommen. Null. Auch wenn es viele Religionen gibt, die sagen, du musst dich nur gut anstrengen. Dann schaffst du es. Dann stellt sich die Frage, wie gut muss ich sein, um es zu schaffen? Reicht 80% in Gottes Gegenwart? Vielleicht 99,9%? Nein, es braucht 100%. Und das schafft keiner von uns. Du kannst dich so anstrengen, wie du willst. Du wirst es in eigener Kraft nicht schaffen, in Beziehung mit Gott zu treten. Es sei denn, Gott tut etwas. Und deswegen sagt der Jesus hier, der Geist ist es, der lebendig macht. Und hier ist von dem Heiligen Geist die Rede. Wenn ihr mal Epheser 1 lest, diesen langen Vers, den längsten Vers, glaube ich, fast so in der Bibel, von 3 bis 14, das ist im Urtext ein Vers. Wenn ihr das mal zu Hause nachlest, da seht ihr, dass Gott einen Plan hatte. Von Ewigkeit her. Aber dieser Plan brauchte jemanden, der ihn auslebt, der ihn mit Leben füllt. Und das war Jesus. Das kommt dann im zweiten Teil. Dass Jesus bereit war, im Gehorsam zu seinem Vater die Welt, sein Reich zu verlassen und auf diese Welt zu kommen. Aber selbst das würde immer noch nicht reichen, um uns zu retten. Und dann geht es im dritten Teil dieses Abschnittes in Epheser 1, 3 bis 14 darum, dass der Geist Gottes uns die Wahrheit über Jesus offenbart. Wir brauchen Offenbarung. Wir brauchen Erkenntnis, weil wir von selbst nicht drauf kommen. Und deswegen sagt der Herr Jesus, Leute, ihr braucht göttliche Inspiration, ihr braucht den Geist, der lebendig macht. Und wir haben heute Morgen aus Psalm 1 gelesen, wie die Verbindung ist auch zwischen dem Wort und dem Leben. Ja, und wir haben eben gerade in 1. Korinther 1 über die Verkündigung des Wortes gesprochen. Aus der Verkündigung des Wortes Gottes wirkt der Geist Gottes in den Herzen von Menschen. Es muss gepredigt werden, gelebt werden, gesprochen werden, zugesprochen werden. Wie Luther es sagte, das Wort Gottes können wir nur bis zum Ohr des Hörers führen, weiter nicht. Der Rest ist, was Gott tun muss und will. Nämlich Offenbarung schenken, Einsicht schenken, Erkenntnis schenken. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, hier sehen wir wieder, das Wort und der Geist, Wort und Geist. Ja, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. So kommt Leben in unser Leben, in unser kaputtes Leben, in dem das Wort Gottes gehört, offenbart wird und wo der Geist Gottes plötzlich etwas tut, wo du es verstehst. Und so entsteht neues Leben. Und das ist etwas, was Gott in seiner Souveränität tut. Er offenbart es uns. Er schenkt es uns und deswegen ist es Gnade, weil wir haben es nicht verdient. Und so sehen wir eben, warum Jesus da so viel Wert drauf legt, warum es ihm so wichtig ist. Es war ihm nicht so wichtig, dass so viele Menschen ihm nachfolgen. Es war wichtig, dass sie verstehen, dass sie aus eigener Kraft es nicht schaffen. Sie brauchen das Wirken des Geistes Gottes in ihrem Leben und das brauchen wir auch. jeder von uns. Ansonsten haben wir kein Leben. In Vers 64 heißt es dann, aber sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihnen verraten würde. Es ist interessant, das hatte ich letztes Mal schon erwähnt, dass Jesus in dieser Begegnung mit den Jüngern, die ihm nachfolgten, öfter in dem Abschnitt erwähnt, dass Judas ihn verraten wird. Also hier wird dann, wer ihn verraten würde. Also Jesus kalkuliert das ein. Und wir haben so als Grundthema dieses Kapitels etwas ganz Wichtiges gesagt, dass Jesus, auch wenn er hier in diesem Abschnitt scheinbar verliert, er doch der Sieger ist. Und dass wir das auch in Anspruch nehmen dürfen in unserem ganz persönlichen Leben, dass wenn alles drunter und drüber läuft, du von dir enttäuscht bist, vielleicht sogar von Jesus enttäuscht bist, dass alles quer läuft, dass du dennoch wissen darfst, Jesus ist Sieger. Jesus steht darüber. Du brauchst nicht verzweifeln, du brauchst nicht deine Hoffnung wegwerfen, dein Vertrauen in ihn, sondern er ist Sieger. Und wir haben gesagt, dass Jesus das mit einbezieht, auch in diesem, dass die Jünger ihn verlassen, eine große Menschenmenge verlässt und am Ende nur noch 12 da waren. Und von diesen 12 wird einer ihn sogar verraten und der war von Anfang an schon dabei. Den hat er gewusst von Anfang an, als er ihn erwählte, dass er einmal ihn verraten wird. Will uns zeigen, dass Jesus der Sieger ist. Er ist in Kontrolle. Nicht der Feind. Nicht Judas. Sondern er. Er ist in Kontrolle. Und weil er das ist, dürfen wir in jeder Lage unseres Lebens ruhen. Egal wie schwierig sie ist, egal wie viele Herausforderungen wir gegenüberstehen, wir dürfen uns geborgen wissen in Jesus. Das ist ganz wichtig. Und dann sagt er hier im Vers 65, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Offensichtlich haben sie es nicht begriffen. Leider. Und wisst ihr, jeder Mensch, so geheimnisvoll das ist, dass es Gott ist, der Menschen zieht und auch ruft, und wenn er nicht ruft, die Menschen nicht kommen können, ist doch jeder Mensch verantwortlich für sein Handeln. Weil du kannst jetzt nicht im Umkehrschluss sagen, ja, weil Gott mich ja nicht gezogen hat, mildernde Umstände, kann ich ja nicht bestraft werden. Könnte man zu dem Schluss kommen, oder nicht? Ich konnte ja nicht. Er hat mich ja nicht gezogen. Aber jeder Mensch ist vor Gott verantwortlich mit seinem Leben. Und er muss eines Tages mit seinem Leben vor Gott stehen und Rechenschaft geben. Wir dürfen mich eins nie vergessen, dass prinzipiell jeder Mensch verloren ist. Wir sind alle im Gefängnis, lebenslänglich. Wir haben alle den Tod verdient. Das wird oft in diesem Kontext vergessen. Dass wir irgendwelche Ansprüche an Gott stellen könnten, gibt es nicht. Wir können an Gott keine Ansprüche stellen, weil wir verloren sind, weil wir Sünder sind, weil wir versagt haben. Und jetzt wendet sich Jesus von dieser großen breiten Masse, die ihn verlässt, zu den 12. In Vers 67, da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr nicht auch weggehen? Auch diese Frage habe ich mir gestellt. Warum stellt Jesus diese Frage so? Wollt ihr nicht auch gehen? Er öffnet sozusagen die Tür für mich. Aber wir haben festgestellt, dass oft der Herr Jesus Fragen stellt an seine Jünger, um sie zu testen. Könnt ihr euch noch erinnern an die Brotvermehrung? Ja, am Anfang. Er fragt, wie wollen wir die versorgen? Habt ihr eine Idee? Jesus wusste schon, was er tun wird, aber er fordert sie heraus. Er sagt, habt ihr eine Idee? Und dann kommen die dann an mit ihren tollen 200 Dinare. Aber hier ist ein Junge mit 5 Brot und 2 Fischen, das ist so unsere Idee. Aber was kannst du da schon draus machen? Also ich glaube, dass hier so ein bisschen Jesus sie herausfordert. sich damit auseinanderzusetzen. Alle gehen weg. Wollt ihr nicht auch gehen? Und dann antwortete Simon Petrus, und ich hoffe, dass jeder von uns heute Morgen hier, der hier aus diesem Raum rausgeht, das auch in seinem Herzen so richtig voller Überzeugung sagen kann. Herr, zu wem sollen wir gehen? Ich möchte vielleicht noch mal ein bisschen provozierend das sagen. Ich glaube nicht, dass Petrus selber auf diese Idee gekommen ist. An anderer Stelle sagt Jesus einmal zu Petrus, das hat dir der Geist Gottes offenbart. Und ich finde es auch interessant, dass am Ende dieser Aussage, die Petrus macht, etwas anders reagiert, als wir vielleicht erwarten. Er sagt nicht zu Petrus, Mann, toll, du bist drauf gekommen, wunderbar. Sondern Jesus sagt, Jesus antwortet ihnen, habe ich euch nicht euch 12 erwählt? Er redet aber von dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten. Also, das ist eigentlich nicht das, was wir vielleicht denken würden, wie Jesus jetzt, und das ist ja immer so, dass Jesus immer anders handelt, als wir denken. Das ist ja das Spannende oder das Herausfordernde, dass wir lernen, zu denken, wie er denkt. Ich glaube, es hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass Jesus jetzt nicht sagt, Mensch, Petrus, toll, endlich einer, der es verstanden hat. Sondern er sagt, da habe ich nicht 12 erwählt. Und dieser Begriff erwählt, wollte, glaube ich, auch Jesus ihm Petrus klar machen, weißt du, da bist du auch nicht selbst drauf gekommen. Es ist sein Geschenk. Weil ich habe dich erwählt, ich habe dich gezogen. Und deswegen kannst du solche Aussagen machen. Ja? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch die, dass er auch zeigen wollte, dass er wieder, hier heißt es sogar, und doch ist einer von euch ein Teufel. Das ist eine krasse Aussage. Aber bleiben wir nochmal bei dem Zitat stehen. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist eigentlich das Ziel des Johannesevangeliums. Ne? Haben wir vorhin in Kapitel 20, Vers 31 rezitiert. Da haben wir gesagt, erkennen, wer Jesus ist. Hier heißt es, erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Nicht irgendein Christus, sondern der Christus, der Sohn Gottes. Und wir haben geglaubt. Hier haben wir diese beiden entscheidenden Faktoren zur Rettung eines Menschen. Erkennen, wer Jesus ist, und das ist Gnade. Und dann, ich vertraue ihm und dadurch bekomme ich Leben, neues Leben. Und das ist Gnade. Ich möchte, Zeit ist schon weit voran, aber ich möchte schließen eigentlich mit einem Bild, einem wunderschönen Bild in Bezug auf Jüngerschaft. Es gibt ja viele Beispiele in der Bibel, im Neuen wie im Alten Testament, über was es heißt, ein wahrer Jünger zu sein. Oder andersrum gesprochen, was wahre Jüngerschaft wirklich kennzeichnet. Und da fällt uns vielleicht im Neuen Testament die Frau ein, die bei Jesus kurz vor seiner Kreuzigung in dem Raum war, nimmt ein Alabasterfläschchen, was sehr kostbar war, zerbricht das und salbt Jesus die Füße. Und er sagt, sie liebt viel, weil ihr, wie geht's weiter? Viel vergeben worden ist. Und wo immer das Evangelium verkündigt wird, von dieser Frau erzählt. Das ist sicherlich ein sehr schönes Beispiel von Jüngerschaft. Aber ich möchte mit euch in den letzten paar Minuten ein anderes nehmen. Ich bereite mich gerade vor auf den zweiten Gottesdienst und da sind wir gerade im zweiten Samuel. Und ich weiß nicht, ob ihr viel wisst über Mephibosheth. Schon mal jemand von gehört? Ja, die Bibelkenner hier, ne? Wer war das? Wer war Mephibosheth? Sohn von Saul? Oh, Vorsicht. Ha? Von Jonathan. Wer war Jonathan? Der Sohn von Saul. Genau. Und Mephibosheth ist wirklich ein sehr interessantes Individuum, ein sehr interessanter Charakter. Und ich möchte euch in eine Situation mit hineinnehmen. Zweite Buch Samuel, 2. Samuel, Kapitel 19 finden wir das. Vielleicht mal so zum Hintergrund. David, als er König wurde, Jonathan hat freiwillig verzichtet. Das waren ganz dicke Freunde. Und Jonathan, sein Freund, hat verzichtet auf den Thron, weil er wusste, dass Gott David erwählt hatte. Offiziell wäre er eigentlich König gewesen als Nächster. Aber er hat verzichtet. Und das hat ihm David sehr hoch angerechnet. Und dann, wie es so ist, Saul starb dann und so, und dann wird David König und er fragt dann, was kann ich Gutes tun im Hause Sauls, obwohl Saul ihn immer töten wollte, das wissen wir ja, ne? Also er hat mehrfach versucht, David zu töten, mit dem Speer und so weiter und so weiter. Und er musste fliehen, Tal Engedi. Musste er oft fliehen. Und dann sagt er, ja, da gibt es noch jemanden. Das ist ein Sohn von Jonathan, Mephibosheth. Aber der ist lahm an Füßen. Der konnte nicht richtig laufen. Der hatte eine Behinderung. Und David lässt ihn rufen und sagt, ich will dir Gutes tun. Und er beschenkt ihn sozusagen. Er kommt wie ein Hund zu ihm, so beschreibt er sich selber, was bin ich schon, was habe ich dir zu bringen, ich bin lahm an Füßen, ich bin von null wert, eigentlich habe ich den Tod verdient. Und David nimmt ihn und setzt ihn an den Tisch des Königs. Er darf mit ihm essen, an seinem Tisch, er wird angenommen wie ein Sohn. Das ist so der Hintergrund mit Mephibosheth. Also, und jetzt gehen wir in Kapitel 19, wir kommen zu der Situation in dieser Situation ist es so, dass David von seinem eigenen Sohn verraten wird. Er muss fliehen um sein Leben. Und David verliert viele seiner Freunde. Engste Freunde, die er hatte, verraten ihn auch. Und er ist nur noch mit einer kleinen Truppe unterwegs und muss fliehen. Und dann wendet sich das Blatt. Ja, wir wissen, dass Absalom dann stirbt und David wieder zurückgeführt wird nach Jerusalem. Und dann finden wir in Kapitel 19 die Situation folgendermaßen. In Vers 25, lest euch das mal vor. Mephibosheth, aber Sauls Sohn, wird er hier genannt, also Enkel, kam auch herab dem König entgegen. Und er hatte weder seine Füße noch seinen Bart gepflegt. Interessant, wie die Bibel das so detailliert beschreibt. Noch seine Kleidung gewaschen, seine Kleider gewaschen. Von dem Tag an, als der König weggegangen war, bis zu dem Tag, als er in Frieden wiederkehrte. Also, da war eine gewisse Zeitspanne, der König musste fliehen um sein Leben und er hat sich nicht gewaschen, den Bart nicht gepflegt, seine Kleider nicht gewaschen, bis zu dem Tag, als David wieder zurückkam in Frieden. Und es geschah, als er von Jerusalem dem König entgegenkam, da sprach der König zu ihm, Mephibosheth, warum bist du nicht mit mir gezogen? Er aber sprach, mein Herr und König, mein Knecht hat mich betrogen. Denn dein Knecht sprach, ich will mir einen Esel satteln, damit ich darauf reiten und mit dem König ziehen kann. Denn dein Knecht ist lahm. Dazu hat er deinen Knecht verleugnet vor meinem Herrn, dem König. Aber mein Herr, der König, ist wie ein Engel Gottes. So tun nur, was gut ist in deinen Augen. Das sagt jetzt Mephibosheth praktisch zu dem König. Denn das ganze Haus meines Vaters war nichts anderes als Leute des Todes. Vor meinem Herrn, dem König. Und doch hast du deinen Knecht unter die gesetzt, die an deinem Tisch essen. Was habe ich noch weiter zu beanspruchen oder zum König zu schreien? Da sprach der König zu ihm, warum redest du noch von deinen Angelegenheiten? Ich sage, du und Ziba, das ist sein Knecht gewesen, der ihn verraten hatte vor David. Ziba hieß er. Ihr sollt den Landbesitz unter euch teilen. Und Mephibosheth antwortete dem König, er mag auch alles nehmen, nachdem mein Herr, der König, in Frieden heimgekommen ist. Hier sehen wir einen wahren Jünger. Was kennzeichnet ihn? Nochmal die Situation. Also er wird von seinem Knecht betrogen, von dem Ziba, vor dem König David. Und David kriegt das mit, also er hört das alles und glaubt eben auch dem Ziba. Und jetzt begegnet Mephibosheth dem König. Und der König ist mächtig sauer. Ich habe dir so viel Gutes getan. Und du dankst mir damit, dass du nicht mit mir an meiner Seite kämpfst. Du hast mich verraten. Dabei stimmte das gar nicht. Denn Ziba hatte ihn betrogen. Er hat ihn reingelegt und hat sogar sein Besitztum genommen von Mephibosheth. Das war ja sein Knecht, wohlgemerkt. Und jetzt kommt David mit diesen Informationen, die er hat von diesem Knecht, die falsch waren, zu Mephibosheth und klagt ihn an. Und jetzt schaut mal, wie Mephibosheth darauf reagiert. Er sagt, ich habe meine Kleider nicht gewaschen, weil es mir so wichtig war, dass mein König wieder in mein Land kommt, in seine Stadt, Jerusalem. Dann sagt er, als er ihn sieht, bezeichnet er ihn als Engel Gottes, den David. Obwohl David ihn anklagt und fertig macht, sagt er, du bist wie ein Engel zu mir. Dann geht es weiter. Er sagt zu ihm, tu das, was gut ist in deinen Augen. Obwohl, was der David zu ihm sagte, falsch war, sagt er, mach das, was richtig ist, mach das, was du denkst, was gut ist. Ich nehme das an. Gewaltig. Ja? Und dann geht es weiter. Er sagt hier, mein ganzes Haus waren Leute des Todes und du hast mich gesetzt an deinen Tisch. Was habe ich da zu beanspruchen oder zum König zu schreien? Merkt ihr was? Und die Quintessenz am Ende sagt er in Vers 31, er mag auch alles nehmen, also er sagt, auch wenn der Siba mich reingelegt hat und du auf falschen Informationen mich anklagst, soll er doch alles haben. Wie hättest du reagiert? Ich hätte erstmal dem David die Wahrheit gesagt über all das, was da passiert ist. Die Frage ist, was motivierte diesen Mephibosheth? Warum konnte er so milde und so fast anbetungswürdig David begegnen, obwohl David ihn so schlecht behandelt, was Gott ja nie tun würde? Was kennzeichnet dieses Herz dieses Mannes? Es drückt sich aus mit dem Begriff, wir waren Leute des Todes und du hast uns gesetzt an den Tisch des Königs. Der hatte eine Liebe zu David, die unaussprechlich war. Weil er wusste, woher er kam und was er bekommen hat. Was unverdient war. Und selbst die ganze Ungerechtigkeit, die jetzt David über ihn ausschüttet, dass er ihm das ganze oder die Hälfte des Landes wegnehmen will, was ja nicht richtig war eigentlich, sagte er, der kann alles haben. Hauptsache ich habe dich. Versteht ihr was? Wir haben vorhin gelesen, ne? dass Jesus der Herr sein will, dass er der Meister ist und dass wir bereit sind, auch Kosten oder auch Schwierigkeiten auf uns zu nehmen. Das wird genährt und die Grundlage dafür ist eine echte Liebe zu Jesus, die verstanden hat, wer wir mal waren, nämlich verloren und jetzt reich beschenkt sind in ihm. Und egal was kommt, in dem Fall, David ist ja ein schlechtes Abbild von Gott oder von Jesus, weil Jesus würde nicht so handeln. Er ist gerecht, rein, heilig. David ist ein Mensch, ein König gewesen, der Fehler machte. Aber wie viel mehr sollten wir diesem Jesus unser Leben anvertrauen, der keine Fehler macht? Richtig? Und das wird genährt aus dem Hintergrund, dass wir erkennen, wie verloren wir waren, und wie reich wir geworden sind in Jesus. Und dafür sind wir bereit, alles zu geben. Und Mephibosheth ist definitiv ein wunderschönes Bild dafür. Von ihm können wir so viel lernen. Und damit ist meine Zeit um 11 Uhr. Nehmen wir das mit. Denkt nochmal nach über diesen Mephibosheth. Es lohnt sich wirklich mal, das Leben dieses Mannes zu betrachten. Er ist ein wunderschönes Bild von der Gnade Gottes. Und aber auch von der Hingabe, die er hatte zu seinem König. Und da kann man echt viel lernen von. Lass uns noch beten. Jesus, wir haben heute solche großen Wahrheiten betrachtet und wir alle haben das Empfinden, wir sind so weit davon noch entfernt. Und doch wollen wir dich bitten, Herr, dass du dieses große Wunder tust in unserem Herzen, dass wir erkennen, wer wir waren, wie verloren wir waren, aber auch, was wir in Jesus alles bekommen haben. Neues Leben, Hoffnung, eine Ewigkeit bei dir. Und Herr, lass uns aus diesem Hintergrund immer mehr bereit sein, auch Dinge, die dich nicht meinen, loszulassen. Unser Herz nicht an diese Welt zu hängen, sondern an dich zu hängen. Und dir alles zu geben, was wir haben. Damit du groß wirst, damit du verherrlicht wirst durch uns. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.